Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Ich freue mich sehr, heute jemanden im Interview zu begrüßen. Wir kennen uns tatsächlich noch gar nicht. Ich habe sie von ihr schon ein paar Mal gesehen und gehört an Kongressen. Vielleicht kennt ihr sie, nämlich die Dr. Med. Gisela Etta Kalberer. Sie ist aus der Schweiz, hat ihre Praxis hier und praktiziert als Ärztin mit dem Fachgebiet Homöopathie und, glaube ich, innere Medizin, wenn das stimmt, was ich im Internet gefunden habe, aber da kann sie gleich noch mehr selber zu sagen. Und ich habe sie eben auf einem Kongress gesehen, ich war nicht mehr sicher, auf welchem, habe mich jetzt aber erinnert, dass es in Deutschland war und habe dann gedacht, oh, die würde ich gerne mal einladen, weil sie ist nämlich, das werden wir nachher auch noch vertiefen, Präsidentin in zwei wichtigen Sachen in der Schweiz. Und deshalb habe ich gesagt, das wäre cool, dass wir mit ihr noch ein bisschen reden über Homöopathie in der Schweiz. Jetzt gerade, wo auch die Gesundheitssachen bei uns wieder ein bisschen angepasst werden oder zumindest diskutiert werden, wie man in Zukunft mit den sozialen Leistungen in der Schweiz umgeht und die Homöopathie dann sofort wieder aufs Tableau kommt, auch in Deutschland, macht es auch Sinn, da mit jemandem zu sprechen, der drauskommt. Und da freue ich mich sehr, dich begrüßen zu dürfen, Gisela, heute im Podcast. Schön, bist du da. Danke.
Hallo miteinander.
Zuerst machen wir das, die Zuhörer, die kennen schon gut, dass wir erst natürlich dich ein bisschen kennenlernen, bevor wir herausfinden, was du so machst. Und deshalb auch gern meine bisschen Standardfrage an dich. Wie bist du eigentlich zur Homöopathie gekommen, dein Weg?
Ich hatte das Glück, dass schon in meiner Familie die traditionelle europäische Medizin verbreitet war. Mein Großvater ging zur Schule bei dem Kräuterpfarrer Künzli, ziemlich bekannt ist in der Schweiz. Und so haben wir viele Heilmittel und Hausmittel halt in der Familientradition gehabt. Und ich bin froh, dass ich in meiner Kindheit nur einmal Antibiotika gebraucht habe, weil alles andere halt eben mit Kräutern und Co. Gegangen ist. Und so war es denn auch für mich klar, als ich dann Medizin studiert habe, dass ich unbedingt neben der konventionellen Medizin ein Plus haben möchte, also meine Therapiepalette erweitern möchte und am liebsten natürlich in der komplementären Medizin. Ich habe dann zuerst an die chinesische Medizin gedacht und bin dann eigentlich per Zufall über einen Freund, dessen Vater als homöopathischer Arzt gearbeitet hat, bin ich dann zur Homöopathie gekommen und bin seither begeistert von der Homöopathie.
Sehr schön. Kannst du dich noch an so etwas Konkretes erinnern, wo du dann zum Beispiel in der Ausbildung gedacht hast, ach ja, das ist es, oder einen Fall oder vielleicht auch ein persönliches Erlebnis, wie du so den gefunden hast, das ist genau, was ich gerne mal machen möchte?
Also speziell fand ich einfach, als ich das erste Mal selber Globuli eingenommen habe, weil ich bin ja als naturwissenschaftlich ausgebildete Ärztin natürlich auch skeptisch gewesen wegen dieser hohen Verdünnung und der Potenzierung. Und als ich dann diese drei Globuli auf der Handfläche hatte, dachte ich, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was das macht. Und ich war dann tatsächlich sehr begeistert von der Wirkung. Ich habe das Glück gehabt, dass ich gut getroffen habe in der Wahl des Mittels, das ich als Selbstversuch benutzt habe. Und dachte dann, wow, dieses Gefühl, das möchte ich möglichst vielen Menschen möglich machen. Und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, wirklich homöopathisch zu arbeiten. Und seither, das sind jetzt über 30 Jahre, habe ich natürlich sehr, sehr viele schöne Sachen erlebt mit der Homöopathie und bin sehr dankbar, dass ich auf die Homöopathie gestoßen bin.
Ja, mega schön. Diese ersten Erfahrungen, das bleibt einem auch. Ne? Was mich immer wieder wundert ist, gerade wenn man das so aus anderen Gebieten oder von den Patienten hört, oft ist es ja, dass man dann so eine Zeit lang macht man so ein bisschen das und eine Zeit lang macht man so ein bisschen das. Aber so Leute, die sich wirklich aktiv dann von der Homöopathie irgendwann abgewendet haben, gesagt haben, ach nee, komm, ich mach doch nochmal was anderes. Das für, finde ich, hört man extrem selten. Sondern die Homöopathen, die sich mal damit wirklich auseinandergesetzt haben, die bleiben irgendwie auch. Was ist so dein Grund, warum du nie gesagt hast, okay, ich mache vielleicht noch das eine oder andere dazu, aber ich mache jetzt auch nicht noch 13 andere Weiterbildungen und Therapien, sondern ich bleibe eigentlich bei der Homöopathie 30 Jahre. Das ist ja gar nicht modern.
Ja, ich war halt immer der Meinung, dass ich, wenn ich etwas mache, dass ich das richtig und vertieft mache. Also ich habe mich wirklich sehr mit der Homöopathie auseinandergesetzt Und die tägliche Praxis gibt mir einfach immer wieder recht in dem, was ich tue, weil ich einfach sehr viele wirklich in Anführungszeichen coole Sachen sehe, oder? Ich kann mit der konventionellen Medizin, finde ich super für die Diagnostik, auch wir lernen ja auch die ganzen Anamnese- und Kommunikationstools und all diese Sachen, das finde ich grandios. Aber einfach in der Therapiepalette fühlte ich mich immer eingeschränkt und hier habe ich mit der Homöopathie einfach ein wirkliches Plus. Und ich erlebe halt mit der Homöopathie auch immer wieder in Anführungszeichen kleine Wunder, die man natürlich auch in der konventionellen Medizin mit Spontanheilungen erlebt, aber halt eben sehr viel weniger, als wenn man zusätzlich Homöopathie einsetzt.
Sehr gut. Ja. Schön, vielen Dank. Da haben wir schon ein gutes Bild. Magst du ein bisschen was sagen zu deiner Ausbildung? Vor 30 Jahren wissen wir alle, das war in der Schweiz natürlich ganz etwas anders, als dass das heute ist. Da kommen wir aber auch noch hin. Kannst du ein bisschen sagen, wie war so die Ausbildung als Arzt, auch dann plötzlich so Homöopathie-Studium zu machen? Hast du das an der Uni noch machen dürfen irgendwo? War das so eine Zusatzausbildung oder hast du wirklich eine Heilpraktikerschule besucht oder wie ist das gelaufen?
Also ich bin, wie gesagt, über diesen Vater des Bekannten zur Homöopathie gekommen und der hat mich einen Tag in seiner Praxis hospitieren lassen, hat beim Mittagessen mir die Homöopathie erklärt, hat mir dann drei Bücher gegeben und hat gesagt, jetzt hast du einen Monat Zeit, das zu lesen und dann kommst du mit mir zum Gerhard Riesch an ein Seminar. Das war mein Einstieg und danach habe ich dann an der Universität Zürich, habe ich dann die regulären Kurse des Zürcher Vereins homöopathischer Ärztinnen und Ärzte besucht, einfach während dem Studium schon. Ich habe im dritten Studienjahr begonnen damit und habe dann einfach sporadisch diese Vorlesungen besucht und dann auch während meiner Assistenzzeit und dann zum Abschluss, bevor ich in die Praxis gegangen bin, habe ich in Deutschland diesen 3-Monats-Kurs in Augsburg besucht, um einfach noch einmal 3 Monate intensiv Homöopathie zu machen. Und dann hatte ich das Glück, ein gutes Jahr in einer Gemeinschaftspraxis zu arbeiten mit 3 Ärzten, die Homöopathie zusätzlich angeboten
Ach,
haben.
super.
So habe ich eine sehr fundierte, gute Ausbildung genossen.
Ja, und auch sehr praktisch.
Genau.
Das freut mein Herz, ne, weil bei uns in der SRI ist ja das ein großes Plus gewesen, vor allem als Dr. Düsner gelebt hat. Diese enorm vielen Patienten, wo man sieht, die großen Zahlen im Praktikum, wo man relativ wenig eigentlich verglichen mit anderen Ausbildungen, relativ wenig theoretischen Input hat im Homöopathischen, sondern sehr viel einfach wirklich Fälle sieht und wie die gearbeitet werden. Das finde ich natürlich sehr cool. Das ist auch, ich habe mit einigen gesprochen in letzter Zeit, die wirklich auch schon 30 Jahre Homöopathie machen in der Schweiz. Und die haben dann auch immer so lustig erzählt, am Anfang war das halt nicht so wie heute. Da musste man sich das alles noch selber irgendwie zusammenbasteln. Die Sachen, wo man heute ganz bequem wie ich von Berlin in die Schweiz fahren kann und dann kriegt man eine fertige Ausbildung und kann dann genug zum Starten. Ne? Einschließlich, wie eröffnet man eine Praxis in der Schweiz? Also auch da kriegt man ja Hilfe. Ne? Das war ja alles nicht so damals. Erinnerst du noch so an deine Anfangszeiten? Du hast ja als Arzt wahrscheinlich einen anderen Start dann gehabt, ne? Du hattest ja dann schon genug Patienten. Wie hast du das den Patienten verklickert, dass sie jetzt Globuli kriegen statt Antibiotika?
Die kamen eben wegen den Globuli
Ach
zu
so,
mir.
sehr gut. Ja, perfekt.
Das ist der
Genau.
Vorteil. Also ich
Ja.
hatte nie eine konventionelle Praxis, sondern ich habe von Beginn weg
Ah,
eigentlich mit
schön.
Schwergewicht Homöopathie gearbeitet und habe dann auch das entsprechende Klientel behandelt.
Letztes Thema, was mir sehr wichtig ist, ist eben diese Verbindung auch, dass sich das eben sehr gut verträgt. Ich habe oft das Gefühl, wenn man so diesen, gerade den kritischen Stimmen zu lange und zu viel lauscht, dann hört man ja auch oft, dass sich das gar nicht verträgt, ne? Dass das so ein Entweder-Oder ist. Also entweder ich mache Medizin oder ich mache Homöopathie. Und ich finde das nochmal schön, gerade wenn wir die Chance haben, wie mit dir, mit Ärzten zu sprechen, die dann beides auch wirklich ja unter einem Hut vereinen, egal welchen Schwerpunkt sie jetzt legen. Wir hatten zum Beispiel einen Lehrer in der SAI, der eben hauptsächlich Medizin gemacht hat und Homöopathie auch noch, ne? Der andersrum ein bisschen gewichtet war. Und nie habe ich die Rückmeldung bekommen, auch jetzt in den Interviews nicht, dass sich das irgendwie nicht miteinander verträgt oder dass man jetzt da entweder oder machen muss. So, ich finde das eben schön, wirklich, dass man das unter dem Moderne, was wir heute haben, diese integrative Art, wirklich auch schön vereinen kann. Wie siehst du das? Ich denke, du bist da einverstanden mit mir, aber ich finde, das sind zwei Sachen, die sich auch wirklich fantastisch ergänzen. Also in beide
Genau, also
Richtungen.
es ist tatsächlich so, dass ich ganz zu Beginn natürlich auch das Gefühl hatte, entweder oder, weil das ist früher auch zum Teil so gelehrt worden. Aber die praktische Erfahrung hat mir dann gezeigt, dass das sehr wohl, sehr gut miteinander funktioniert. Ich erkläre das meistens so. Man kann das zum Beispiel bei der ganzen Antibiotika-Diskussion mit der Theorie des Erregers und aber auch der Theorie des Wirtes, oder sage ich immer, mit den Antibiotika, wenn sie denn nötig sind, versuchen wir die Erreger in den Griff zu bekommen und mit der Homöopathie oder der Komplementärmedizin schauen wir, dass die Resilienz verbessert wird, also dass der Wirt gestärkt wird und es macht total Sinn, einfach beides zu machen.
Ich würde gerne eine Frage stellen, die dann darfst du auch Nein sagen. Ist völlig in Ordnung, wir schneiden sonst raus. Ich habe nämlich, meine Erfahrung ist ja noch nicht so lange. Ich mache jetzt 12 Jahre Homöopathie und bin ja nur Homöopath. Das heißt, ich kriege das ja immer nur so sekundär mit. Und mein Gefühl ist, dass sowohl, sage ich mal, diese Standard-Cortisone als auch die Antibiotika für die homöopathische Therapie und für die Langzeitbehandlung weniger schädlich sind als die Schmerzmittel. Also meine Erfahrung ist, dass besonders so diese hohe frequentierte Gabe von Algifor, also Ibuprofen und so weiter, dass die vor allen Dingen die Schwächung macht. Ist dir da auch was aufgefallen, dass du Gefühl hast, es gibt bestimmte Medikamente, die das jetzt mehr oder weniger machen? Weil ich habe noch Antibiotika, wir in der Homöopathie nennen es ja Unterdrückung. Ne? Und ich habe das relativ wenig durch Antibiotika, dass ich wirklich das Gefühl habe, der Patient ist jetzt nachhaltig geschwächt nach so einer Antibiotikagabe. Also vor allen Dingen nicht, wenn ich ihn homöopathisch begleitet habe. Aber wenn zum Beispiel nach so einem homöopathischen Arzneimittel oder unter einer homöopathischen Therapie das Fieber mit Schmerzmitteln unterdrückt wird, dann sehe ich viel öfter, dass das Kind länger oder sogar manchmal gar nicht sich in den nächsten Wochen davon erholt. Was mir aber auch mit den Kortisonen, die früher noch relativ viel, hat auch abgenommen, aber viel verschrieben worden sind, zum Beispiel bei so Hautbeschwerden und so, da habe ich auch mit der Homöopathie parallel diese Schwächung nicht gesehen. Ne? Aber mit den Schmerzmitteln und so ist, vielleicht habe ich mich auch eingeschossen auf das, aber ich habe das Gefühl, die schaden viel mehr. Kannst du dazu irgendwas Qualifiziertes sagen? Sonst dann nehmen wir es auch wieder raus. Aber das würde mich wirklich interessieren, ob das nur meine Beobachtung ist oder ob das auch vielleicht sogar einen Grund gibt.
Ja, also auch hier habe ich das Privileg eben von meinem Klientel, weil die Menschen, die zu mir kommen, die sind per se schon sparsam mit konventionellen Medikamenten und insbesondere auch eben Schmerzmitteln oder Antibiotika. Und in der konventionellen Medizin ist man mittlerweile auch so weit, dass wir das Fieber eigentlich als etwas Gutes ansehen. Es gibt auch Artikel dazu. Man hat ja zu Beginn auch bei Covid gesagt, man soll das Fieber nicht senken mit Paracetamol, weil dann der Verlauf milder ist. Und das hat tatsächlich damit zu tun, und das ist auch logisch. Wir kennen alle die RGT-Regel aus der Chemie. Wenn die Temperatur höher ist, dann laufen alle Abläufe schneller ab, alle chemischen Abläufe. Das heißt, das Immunsystem ist sehr viel tatkräftiger. Und wenn wir das bei einem Infekt, bei einem Bagatellinfekt oder komplikationslosen Infekt einfach dieses Fieber senken, dann kann das Immunsystem schlechter arbeiten. Und wie gesagt, das ist auch in der konventionellen Medizin jetzt so, dass man das Fieber eigentlich lässt. Und auch die Angst vor den Fieberkrämpfen hat man den Menschen weitgehend nehmen können, weil ein Fieberkrampf entsteht ja nur bei den starken Temperaturdifferenzen, das heißt beim starken Anstieg oder beim starken Abfall. Es kann also durchaus passieren, dass wenn das Fieber hoch ist und man in guter Absicht einen Fiebersenker gibt, dass es dann beim Abfall einen Fieberkrampf auslöst. Und genau, jetzt habe ich eine Riesenschlaufe gemacht. Das ist einfach der Grund, weshalb ich eben diese Wirkungen, die du da beschreibst, nach Schmerzmitteln oder Fiebersenkern in meiner Praxis eben kaum sehe. Also bei mir benutzen die Patienten wirklich Fiebersenker, zum Beispiel auch die Nacht, dass sie gut schlafen können oder wenn das Kind unter dem Fieber leidet. Aber sonst schaffen wir das immer eigentlich sehr gut ohne diese Medikamente.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Auf jeden Fall haben wir so nochmal eine schöne Aussage bekommen zu dem Fieber, was ich auch zu den Patienten versuche, so zu erklären. Vielen Dank, hast du dich auch auf die Frage eingelassen. Sehr gut.
Dankeschön.
Sehr gut. Also, jetzt sage ich nochmal, du hast ja zwei Präsidentschaftsämter, wenn das noch aktuell ist, hier auf der Seite, die ich gefunden habe, nämlich du bist Präsidentin von der Union Schweizerischer Komplementärmedizinischer Ärzteorganisation und die Präsidentin vom Schweizer Verein Homöopathischer Ärztinnen und Ärzte, SVHAH. HA, nur ein H.
SVHA, genau.
Genau. Ja, du darfst uns beide vielleicht mal vorstellen, was das genau ist, ne? Und dann habe ich dazu wahrscheinlich noch ein paar Fragen.
Gut, also dann beginne ich mal mit dem Dachverband, also die Union Schweizerischer Komplementärmedizinischer Ärzteorganisationen. Die vertritt eigentlich etwa 1000 Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz, die zusätzlich zu der Ausbildung zum Facharzt noch einen Fähigkeitsausweis haben, entweder in chinesischer Medizin, in Phytotherapie, in Homöopathie oder in anthroposophisch erweiterter Medizin. Und seit 2019 sind auch die ayurvedischen Ärztinnen und Ärzte bei uns im Dachverband. Die haben aber noch keinen Fähigkeitsausweis. Das ist der eine Verband. Und dann der andere Verband ist der Schweizer Verein homöopathischer Ärztinnen und Ärzte. Und hier ist noch speziell, der wurde 1856 gegründet, ist also der älteste Ärzteverein in der Schweiz, hat eine sehr lange Tradition. Und hier bin ich eben auch Präsidentin.
Super, vielen Dank. Ich merke immer wieder, wenn ich sowas erzähle, so den Leuten, Verband oder so, ist denen immer ein bisschen unklar, was genau das ist. Was ist so die Aufgabe oder Potenzial von so einem Verband?
Also ich denke, die Union hat klar den Auftrag, einfach standespolitisch und politisch Ansprechpartner zu sein. Also das heißt, wenn in der Politik wieder etwas geht, dann machen wir Vernehmlassungen, geben unsere Meinung kund. Bei den ganzen Tarifverhandlungen in der Standespolitik haben wir die Aufgabe zu schauen, dass die komplementärmedizinischen Ärzte, die ja über die Grundversicherung abrechnen, dürfen, dass auch die Tarife korrekt formuliert sind, dass korrekt abgerechnet wird. Wir haben selbstverständlich auch eine Ombudsstelle, falls Patientinnen und Patienten mit einem Arzt oder einer Ärztin schlechte Erfahrungen machen, können sie sich dort hinwenden. Dann pflegen wir Kontakte zum Ausland natürlich, je nachdem. Das sind so die, oder wir machen in der Union übergreifende Themen. Im Moment haben wir gerade zwei wichtige Projekte. Das eine ist ein Curriculum Integrative Medizin, das wir unterstützt von der FMH angehen. Und dann sind wir jetzt daran, diese EPAs, diese Intrastable Professional Activities, also das ist etwas aus der Lehre, versuchen umzusetzen, auch in der Komplementärmedizin. Da bin ich ein großer Fan davon, weil ich eben auch wie du der Meinung bin, dass man in der Lehre vor allem die Tätigkeiten gut einüben soll. Und das Wissen kann man sich heute breit und überall holen, aber dass es wichtig ist, dass man eben im Umgang mit den Patientinnen und Patienten korrekt verfährt und dass man das eben gut übt.
Ja, super.
Das
Sehr
ist zu
schön.
der Union, genau. Beim SVH ist es ähnlich, dann einfach auf die Homöopathie bezogen.
Gibt es irgendwas, was du sagst, was sich klar unterscheidet, Ärztehomöopathie oder die Heilpraktikerhomöopathie, wie ich das gemacht habe? Würdest du sagen, das ist heutzutage noch ein Unterschied? Also ich weiß, dass das lange ja wirklich auch ganz streng getrennt worden ist. Also ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, aber in Deutschland dürfen die nicht mal so richtig zusammenarbeiten, die beiden Professionen und so. Und ich weiß noch, das, also ich habe es nicht erlebt, aber das haben noch Leute erzählt, dass sie tatsächlich auch als Heilpraktiker dann an die Fortbildung nicht kommen durften von Ärzten und so weiter. Würdest du sagen, diesen Graben, der existiert noch oder das hat sich inzwischen auch geändert?
Also ich bin da, persönlich bin ich ganz entspannt. Ich leite ja auch eine Supervisionsgruppe mit Frau Heudens und da sind wir hälftig Naturheilpraktikerinnen und Ärzte. Auch in der Standespolitik ist Interprofessionalität immer ein Thema. Und das Wichtigste für mich ist einfach, dass jeder persönlich entsprechend seinem Weiterbildungsstand einfach die Grenzen respektiert. Und das spielt eigentlich keine Rolle, ob das ein Arzt ist oder eine Naturheilpraktikerin.
Und andersrum, ne, wird oft dann aus Heilpraktikersicht, das kenne ich auch besonders aus Deutschland, dann den Ärzten vorgeworfen, sie hätten keine gute Ausbildung, ne, weil die ja viel kürzer ist als unsere fünfjährige, was ich auch nicht unterstützen kann, weil wir natürlich auch dann, oder gerade in Deutschland, die Heilpraktiker-Ausbildung ja viel breiter sind. Ne, die lernen dann ganz viel anderes Zeug noch dazu und nicht nur Homöopathie. Wie würdest du sagen, aus deiner Einschätzung, wie ist so der Ausbildungsstandard auf den Ärzten? Ist das vergleichbar mit unseren höheren Fachprüfungen, die wir jetzt haben in der Homöopathie?
Das ist durchaus vergleichbar und das bringt mich eben wieder auf dieses Konzept dieser EPAs, oder es kommt am Schluss nicht darauf, wie viele Stunden man etwas gelernt hat, sondern wie man es anwendet. Und wir haben bei unserem Fähigkeitsausweis eben auch diese praktischen Fälle, die man einreichen muss, die unter Supervision eigentlich gemacht werden. Und dort kann sehr wohl entschieden werden, ob jemand das zuverlässig in der Praxis anwenden kann.
Sehr gut, super. Sehr schön. Ich habe im Vorfeld eben einen Artikel gelesen, den ich euch auch nahelegen möchte, gerade die Schweizer, dass sie ihn auch noch lesen, wenn ihr möchtet. Der ist natürlich erschienen, über den möchte ich noch ein bisschen mit dir sprechen. Und zwar ging es um den Kostenanteil der Homöopathie in der Grundversicherung, weil das ein bisschen ja die Frage ist, das ist in Deutschland ja auch immer wieder ein Thema, sollen wir Homöopathie wegnehmen aus den Versicherungsleistungen? Und da hast du ziemlich klar Stellung genommen in dem Artikel. Ich will nicht alles vorwegnehmen, weil es soll ja auch noch gelesen und dann bitte geteilt, verbreitet werden und für etwaige Abstimmungen wieder hervorgeholt werden, falls es denn mal vors Volk wieder käme, ne? Dass das eben wirklich keine Kostenersparnis bringt. Aber da kannst du sicher noch mehr zu sagen als ich zur ganzen Wirtschaftlichkeit rund um Homöopathie.
Ja, gerne. Also, das ist mir ein großes Anliegen, weil es im Moment halt gerade wieder in der Politik aufpoppt. Also die junge FDP, allen voran Philipp Natermoll, hat mehrere Motionen eingereicht, weil er eben zum einen eine Wahlmöglichkeit in der Grundversicherung möchte und zum anderen halt auch wirklich wieder immer wieder gegen die Komplementärmedizin Stimmung macht. Weil er behauptet, dass eben Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit nicht erfüllt seien. Problematisch ist, dass man immer einseitig die Kosten anschaut. Also wenn man quasi die medizinischen Leistungen allgemein nur an den Kosten misst, dann ist das eigentlich sehr praxisfern, weil man muss ja immer schauen, wie ist die Zweckmäßigkeit, also wie sind die Kosten im Vergleich zu den Nutzen. Und das wird in der Politik sehr selten gemacht. Wir haben in der Schweiz das Glück, dass wir damals im Jahr 2005 dieses PEC hatten, dieses Programm Evaluation Komplementärmedizin. Und das war eigentlich ein großes Forschungsprojekt, das mit 6 Millionen Franken des Bundes finanziert wurde. Und dort konnte man zeigen, dass eben Kolleginnen und Kollegen, also Ärztinnen und Ärzte, die zusätzlich mit einer komplementärmedizinischen Methode arbeiten und im Speziellen eben auch mit Homöopathie, dass die eigentlich deutlich weniger Kosten verursachen bei einer größeren Patientenzufriedenheit. Also wir sprechen hier von einem Drittel weniger Kosten rund. Und diese Zahl wurde dann auch zum Glück doch noch veröffentlicht, und zwar im Jahr 2010. Das Programm wurde ja von dem damaligen Bundesrat Pascal Couchepin einfach beendet. Die Akten wurden vernichtet, was eigentlich eine Schande ist, weil das wäre ganz wichtiges Zahlenmaterial gewesen, um noch weiter aufzuarbeiten. Also das heißt, wenn wir die Wirtschaftlichkeit anschauen, müssen wir immer auch den Nutzen mit einbeziehen. Zum einen kann man sagen, die reinen Kosten der Homöopathie in der Grundversicherung, das macht etwa 8 bis 10 Millionen Franken pro Jahr aus. Insgesamt Komplementärmedizin sind es 18 Millionen. Das heißt, wenn man jetzt diese 18 Millionen oder die 8 Millionen der Homöopathie wegnimmt aus der Grundversicherung, dann wird die Prämie für den einzelnen Bürger nicht günstiger, weil das einfach nicht prämienrelevant ist. Man muss aber dazu sagen, dass eben auch, wenn ich jetzt als Ärztin gezwungen würde, keine Komplementärmedizin mehr zu machen, keine Homöopathie mehr zu machen, dann muss ich ja andere Medikamente verwenden.
Richtig.
Dann muss ich vielleicht mehr Antibiotika geben oder sicher mehr Antibiotika geben. Das heißt, dann kommen diese Kosten wieder dazu, dann kommen auch die Folgekosten, die ich verursache mit der Antibiotikaresistenz dazu. Also unter dem Strich ist es wirklich eine schlechte Entscheidung, die Komplementärmedizin wieder aus der Grundversicherung wegzunehmen.
Genau, das andere ist ja auch, dass es dann auch so eine, gerade wenn das die gesamte Alternativmedizin betrifft, man ja dann auch hätte, dass dann auch Leuten das eigentlich ja wie verwehrt würde, ne? Und das dann so eine komische Elite-Medizin wäre.
Das ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt, dass wir ja die Grundversicherung solidarisch aufgebaut haben. Das heißt, jeder Bürger, jede Bürgerin in der Schweiz hat eine Therapiewahlfreiheit. Und das ist wirklich etwas, was es in der Welt selten gibt. Und deshalb hat die Schweiz hier auch Vorbildcharakter. Und diese Therapiewahlfreiheit, die würde wegfallen, weil es gibt immer wieder Menschen, die von einer Zusatzversicherung abgelehnt werden, weil sie schon eine chronische Krankheit haben. Oder auch ältere Menschen können gar keine mehr abschließen und die wären dann ausgeschlossen und könnten eigentlich dann über die Versicherungen Homöopathie nicht mehr abdecken.
Und gerade die Schweiz hat ja mit der Uni Bern auch wirklich einen Standort, der sich um diese Forschungsergebnisse bemüht und sie ja auch geliefert hat. Ich habe das im Podcast schon öfter mal erwähnt. Was mich auch sehr freut, ist eben diese Erkenntnis aus der Uni Bern, dass eben Homöopathie auch wirklich spezifisch angewendet werden muss und eben keine Pauschalverschreibung ist. Weil ich kann es jetzt nicht mehr ganz zitieren, aber so sinngemäß sage ich, wenn Homöopathie einfach so pauschal, ne, weil wir geben mal allen Kopfschmerztablet-Patienten Belladonna, dann wirkt Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt. Wenn jetzt man eben nach den Regeln der Homöopathie spezifisch individuell an, dann hat es sehr wohl eine Wirkung und der ist weit, also über der spezifischen Placebo-Grenze hinaus, ne? Das heißt, wir haben ja auch in der Schweiz wirklich die Möglichkeit, auf unsere eigenen Forschungsergebnisse zuzugreifen und ja dort die homöopathischen Sachen auch zu begründen, ne? In der Art.
Also das ist das eine, das ist sicher gut, dass wir wirklich mit Studien zeigen können, dass wir einen Effekt über Placebo haben. Zum anderen ist mir immer auch wichtig die evidenzbasierte Medizin, die ja drei Säulen hat. Das eine ist eben die Studienlage, aber das andere ist auch die Erfahrung des Therapeuten und dann zum dritten auch die Wünsche des Patienten und der Patientin. Weil das ist ganz wichtig in der Medizin, weil wenn, also Medizin ist einfach zu einem großen Teil Erfahrungsmedizin, auch heute noch und auch in der konventionellen Medizin. Und das sind sich viele nicht bewusst. Sie haben immer das Gefühl, es gibt für alles eine Studie und das stimmt bei weitem nicht. Es gibt eine neue Untersuchung, wo man die Cochrane-Analysen, untersucht hat. Das ist so der goldene Standard in der Medizin. Und hier hat man gesehen, dass bei 9 von 10 medizinischen Interventionen, dass es hier eigentlich keine hochwertige Studien gibt. Also anders gesagt, ich mache in meiner Hausarztmedizin ohne Homöopathie, also ich dürfte nur noch 10% ungefähr meiner Hausarztmedizin machen, wenn jetzt ein Politiker entscheiden würde, dass man in der Medizin nur noch anwenden darf, was mit Studien hinterlegt ist. Einwandfrei. Also das ist eine kleine Zahl.
Ja, sehr gut. Oh, da haben wir schon so viele tolle Informationen bekommen. Vielen Dank. Ich stelle jetzt noch eine ganz allgemeine Frage. Ich bin ja immer so ein bisschen das Gefühl, habe das Gefühl, ich bin sehr privilegiert hier in der Schweiz, Homöopathie praktizieren zu dürfen. Das ist also beste Entscheidung meines Lebens bisher. Und ich finde auch, ne, dass man zum Beispiel, habe ich in der Covid-Zeit erst gelernt, dass wir als homöopathische Praxen auch Erstanlaufstellen sind, also auch als Heilpraktiker. Das ist eine große Ehre und auch diese eidgenössische Anerkennung. Das ist ein toller Schritt für die Homöopathie. Aber nochmal so, ich gucke ja immer sehr aus meiner Bubble. Du hast ja nochmal für den größeren Blick vielleicht auch. Allgemein, wenn wir so reden über Homöopathie und Schweiz, wie würdest du sagen, wie läuft's so?
Also es läuft eigentlich sehr gut. Also wir haben wirklich das Privileg, dass wir verankert sind in der Bevölkerung. Und auch wenn wir immer mal wieder einen Rückschlag erleiden, muss man immer sagen, also die Entscheide sind sehr knapp. Und vor allem die Bevölkerung, die steht nach wie vor hinter uns. Das zeigen auch die Statistiken des Bundesamtes für Statistik. Und auch die Verankerung in der Lehre wird immer besser. Also ich darf ja Wahlpflichtfächer bei den Studierenden an der Universität Basel und an der Universität Fribourg halten. Dann haben wir verschiedene Lehrstühle, nicht nur den in Bern, die sich um Komplementärmedizin kümmern. Wir haben einen Lehrstuhl an der Universität Basel, eben einen in Bern, einen in Fribourg, einen in Lausanne, einen an der Universität Zürich. Also wir sind immer breiter verankert. Wir sind eben auch von der Grundversicherung bezahlt seit 2017. Und genau, und jetzt arbeiten wir eben an diesem Curriculum integrative Medizin. Das heißt, Fachärztinnen und Fachärzte sollen dann zuerst einmal einen Overall-Einblick bekommen in die Komplementärmedizin und können sich dann entsprechend ihrer Vorlieben in die einzelnen Methoden weiterbilden. Und das dürfte dann auch wieder helfen, dass die integrative Medizin einfach immer weiter verbreitet werden kann. Und dann haben wir auf der Stufe der stationären Versorgung haben wir den Verein Integrative Kliniken und die schauen, dass die Kliniken auch entsprechend zertifiziert sind, die Komplementärmedizin anbieten. Und das gibt wieder dort Anstellungen für Ärztinnen und Ärzte, die eben so einen Fähigkeitsausweis haben. Das macht unsere Fähigkeitsausweise wieder attraktiver. Und die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte haben die Möglichkeit, während ihrer konventionellen Ausbildung auch mit Komplementärmedizin in Kontakt zu kommen, was eine sehr gute Sache ist, oder? Weil nochmal, in der Praxis wird man sehr häufig nach Komplementärmedizin gefragt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon oder ob du das schon kommuniziert hast. Es gibt ja diese Studie der Pädiater und dort wurde ja klar, dass 97, also fast 100% der Pädiaterinnen und Pädiater werden während einem Jahr nach Komplementärmedizin gefragt. Also die Nachfrage ist wirklich groß.
Ja, und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass eben allgemein auch das Ausbildungsniveau steigt. Und das sieht man ja bei uns an der eidgenössischen Prüfung. Das ist ja auch mehr oder weniger eine rein praktische Prüfung geworden. Ja? Am Anfang, so als Alter, ich muss noch Abitur machen und dann muss man viel wissen. Aus der Schulzeit komme ich ja trotzdem immer noch, ne? Da war auch, was du konntest, echt nicht wichtig. So. Und an der SAI war ich ja dann schon so, aha, okay, es geht jetzt nicht nur darum, auswendig zu lernen und irgendwas zu wissen, wie damals in Chemie, Bio und Physik, ne? Sondern ich muss jetzt auch was können. Ne? Und das war dann als junger Mann doch eine Herausforderung, weil lernen konnte ich gut. Aber mit 19 sich vor einen Patienten zu setzen und dann irgendeine kluge Sache zu fragen, da fehlte dann einiges an Sozialkompetenz. Ne? Also auch das habe ich dann gemerkt und dann war ich erstaunt, als dann diese eidgenössische Anerkennung für die Homöopathen kam, wie praktisch das Ganze ist. Also auch das, ne, dass man wirklich sieht, was die Leute können und nicht einfach im Multiple Choice abfragt, welches Symptom hat jetzt Belladonna, sondern wirklich sieht, ob die Leute auch wirklich arbeiten können und ob die auch mit den Patienten diese Compliance auch herstellen können, dass überhaupt ein Vertrauensverhältnis hergestellt wird und so weiter. Und ich glaube, das ist dann, wenn immer mehr so Leute wirklich auch so praktisch ausgebildet werden, dann fühlen die Patienten einfach auch gut aufgehoben.
Ja, und eben mir ist auch ganz wichtig, eben die Behandlungsqualität und die interprofessionelle und die interdisziplinäre Zusammenarbeit, oder? Ich denke, das ist der Grund, weshalb ich mich auch so einsetze, politisch und standespolitisch, weil das tun wir wirklich für unsere Patienten und Patientinnen. Und wenn die Politik immer wieder das Gefühl hat, oder Einzelne in der Politik, sie müssen die Komplementärmedizin oder Homöopathie streichen, dann wäre das wirklich ein Rückschritt ins Mittelalter.
Sehr gut, super Statement. Ich habe noch eine letzte Frage und dann sind wir für heute fertig. Vielen Dank. Ich finde, das ist immer noch ein schönes Ende. Wenn jetzt jemand zuhört und hat das Gefühl, oh, ich will mich auch irgendwo engagieren, nehmen wir mal jetzt nicht die Therapeuten und Studenten, ne, sondern wenn ich jetzt wirklich Laie bin und denke, oh, super. Also ich würde jetzt auch gern irgendwas machen als Laie. Was kann ich denn jetzt machen?
Also ich würde sehr empfehlen, den Newsletter vom DAKOMED zu abonnieren, weil dort kriegt man sehr schöne Informationen immer wieder über Politik und auch über verschiedene Heilmittel oder Methoden. Es gibt diese Homepage millefolia.ch, die sehr schön gestaltet ist. Und dann gibt es natürlich homöopathie-spezifisch auch die Patientenvereinigung Homöopathie Schweiz, die ich auch hier lobenswert erwähnen möchte. Auch die engagieren sich sehr und sind natürlich froh, nicht nur Geld zu bekommen, sondern eben auch Manpower, weil gerade bei Abstimmungen oder so Online-Votings ist es manchmal auch gut, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschen sich von Patientenseite oder von Therapeutenseite oder von Ärzteseite sich einfach gut vernetzen. Und wie
Hört sich
gesagt, es geht hier oft nicht um die Homöopathie per se, sondern es geht um die Komplementärmedizin insgesamt. Und es geht vor allem darum, dass wir einfach die Therapiewahlfreiheit unbedingt behalten sollten. Weil nicht jeder Mensch ist gleich und deshalb ist es logisch, dass nicht für jeden Mensch dasselbe wirksam und gut ist.
sehr gut, dann werden wir das auch noch verlinken. Also ich hoffe, ich habe dran gedacht und ihr könnt es jetzt in den Beschreibungen hören und euch dort auch noch auf der Seite und beim Newsletter anmelden. Homöopathie Schweiz hatten wir im Interview. Die Präsidentin war hier und hat gesprochen. Da könnt ihr also, wenn ihr das auch noch hören möchtet, das ist gar nicht so lange her, vielleicht ein halbes Jahr, da könnt ihr das Interview auch noch hören über Homöopathie Schweiz. Das ist ja dann auch wirklich ein Patientenverband. Nee. Patientenverband, doch.
Ja,
Ja,
Patientenverband.
richtig. Und da kann man ja dann tatsächlich als Patient auch hingehen und sich dort engagieren. Vielen Dank, Gisela, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es extrem gut. Du hast sehr schön, finde ich, diese wichtigen Eckpunkte von der Homöopathie in der Schweiz auf den Punkt gebracht. Das war für mich auch nochmal schön, weil ich kannte das alles so halb. Aber jetzt, dass ich auch weiß, ey, wir haben das alles in einem Interview, das ist wirklich super. Das werde ich also gern ein bisschen mehr verteilen, auch mal wieder. Das hoffe ich, wird auch von den Hörern ein bisschen geteilt und provoziert doch auch eure Deutschen ein bisschen damit, gell, die vielen deutschen Zuhörer, weil das ist ganz wichtig, dass auch ihr euch dafür einsetzt in Deutschland, ne? Und dass wir das dort auch nicht verlieren, unsere großartigen Homöopathie. Möglichkeiten in Europa halten wir im Moment hoch, ne, von Schweiz, damit das überlebt. Vielen Dank für deine Zeit, danke für deine Informationen und ich wünsche dir alles Gute.
Sehr gern geschehen und auch liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Tschüss.
Ciao.